The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni. Landwirtschaft kann so schön sein. Das Leben mit den Tieren, der direkte Kontakt zur Natur, die Saat, die Ernte. Majestätisch gleiten die schweren Maschinen übers Feld, wie hier in einem TV-Beitrag des MDR so romantisch beschrieben.
Es ist ein Tanz der Traktoren. Beeindruckende Bilder, eingefangen auf den Äckern Mitteldeutschlands. So haben Sie Ackerpflug, Häcksler oder Rübenroder noch nicht gesehen.
Doch Bauer zu sein, hatte in den vergangenen Monaten wenig von Stolz und dafür eine ganze Menge von Frust und auch Verdruss. Wir erinnern uns. Nacht- und Nebelsitzung, Bundeskanzleramt auf einmal, muss überall gespart werden. Auch und zuerst bei den Landwirten Dieselprivileg weg, Kfz-Steuerbefreiung auch weg. Na, da war was los.
Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin.
Die darauffolgenden Bauernproteste waren wuchtig. Finanzminister Lindner stellte sich den Bauern, aber kam kaum dazu zu sprechen.
Liebe Landwirtinnen, liebe Landwirte, ich höre Sie.
Und auch Agrarminister Cem Özdemir kämpfte tapfer und pfiffig, indem er nämlich Nachbesserungen versprach.
Es ist klar, dass wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr sparen müssen als davor. Aber eben nicht unproportional, nicht überproportional. Und deswegen will ich gleich am Anfang sagen, ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang. Und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil.
Die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge blieb in der Folge unangetastet. Die Streichung der Agrardieselsubvention wurde immerhin gestreckt. Bauernpräsident Joachim Ruckwied eröffnete gestern den Deutschen Landwirtschaftstag in Cottbus. Er blickte stolz auf diese Demos seiner Bauern zu Anfang des Jahres zurück.
Weil wir gemeinsam das Land gerockt haben, weil wir gemeinsam Landwirtschaft, Ernährungssicherung, die Zukunftsfragen der Landwirtschaft unserer Bauernfamilien in die Mitte der Gesellschaft gerückt haben. Das war großartig, was wir gemeinsam geleistet haben. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Aber scheinheilig stellt er gleich in den Applaus hinein die entscheidende Frage.
Was hat das bewirkt? Waren wir erfolgreich?
Na, und die Frage beantwortete er dann, überraschend würde ich sagen, mit Nein. In derselben Rede, am selben Ort, vor denselben Bauern ist der Präsident erst stolz und dann unzufrieden. Die jetzt geplante steuerliche Gewinnglättung zum Beispiel, wo man nämlich gute und schlechte Jahre miteinander verrechnen kann, das bringt so ungefähr 50 Millionen Entlastung, ist ihm auf einmal nicht recht, dem Herrn Ruckwied. Er sagt Nein dazu.
Meine Damen und Herren, das ist Hohn, das spottet jeder Beschreibung. Und deshalb habe ich in aller Deutlichkeit gesagt, das ist kein Entlastungspaket, das ist lediglich ein Päckchen und Lichtjahre entfernt von dem, was notwendig ist.
Er sieht ganz andere Baustellen. Der Vorschlag zum neuen Tierwohlgesetz zum Beispiel, den findet er zwar tierfreundlich, aber nicht bauernfreundlich.
Wenn der so umgesetzt werden sollte, dann wird dem letzten Schweinehalter das Licht ausgeknipst. Und das lassen wir nicht zu.
Fazit für Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der heute zum Bauerntag nach Cottbus chauffiert wird, wird das kein leichter Gang. Die Bauern und die Politik werden unter dieser Ampelregierung keine Freunde mehr. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Klartext-Tour der Pioneers hat in Essen gastiert und Chelsea Speaker sprach dort vor vollbesetzten Rängen mit Sigmar Gabriel über die SPD und seine Kritik an der Partei.
Wenn ich glauben würde, ich muss ständig den Sozialstaat erhöhen und mehr Geld dafür ausgeben, wenn das ein Maßstab dafür wäre, Wählerstimmen zu bekommen, müsste die SPD eine Zweidrittelmehrheit haben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet aus den USA von der Hauptversammlung des Chipherstellers und KI-Profiteurs Nvidia. Außerdem feiern wir heute Morgen die Wiener Würstel, die nämlich zum UNESCO-Weltkulturerbe aufsteigen möchten. Und wir staunen darüber, dass es offenbar doch noch sehr sparsame Superstars gibt. Im Jahr 1959 fasste die deutsche Sozialdemokratie sich ein Herz und erfand sich einfach neu. Weg vom Kommunismus, hin zur Marktwirtschaft, hin zur Mitte, hin auch zum Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Naja, und von dort war es nicht mehr weit zu einer Beschlussfassung, die dann dem Bundeskanzler Willy Brandt erst ermöglichte. Herbert Wehner sagte in Bad Godesberg:
Das ist der Durchbruch zu einer grundsätzlich anderen Handhabung der Macht im Staat, als es bis heute noch und wahrscheinlich noch eine ganze Weile in diesem Ringen der Fall sein wird.
Die SPD bräuchte heute, 65 Jahre später, ein Godesberg-Programm 2.0. Das sagt der ehemalige SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel im Interview mit Chelsea Speaker. Die beiden haben sich in Essen im Rahmen unserer Klartext-Tour vor Pioneers auf der Bühne unterhalten. Es ging um die vergeigte EU-Wahl, es ging um Kevin Kühnert und um das Reizthema Migration ging es auch. Zuhören lohnt sich, nicht nur für Sozialdemokraten.
Herr Gabriel, wir haben bei unserem letzten World Briefing darüber gesprochen, wie die Europawahl möglicherweise ausgehen könnte. Es gab viele Umfragen im Vorfeld und leider haben sie sich auch großteils bestätigt. Also wir haben gesehen, dass die rechten Parteien auch wirklich zugelegt haben. Ihre Partei, die SPD, hat ein Allzeittief eingefahren, 13,9%. Welche Konsequenzen müsste man daraus ziehen?
Also zuerst würde ich gerne noch was zur Europawahl sagen.
Gerne.
Dass sich da so einbürgert, die Rechte hat gewonnen, finde ich, da muss man ein bisschen aufpassen. Das hat sich hier in Deutschland so, finden wir das jetzt so, dass alle gegen rechts sind. Ich meine, gemessen an der Linkspartei ist die CDU auch rechts. Ist aber nichts Schlimmes. Man darf übrigens selbst in Deutschland nationalkonservativ sein. Das ist auch nicht verboten. Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn immer alle gleich gegen rechts sind. Es gibt im Europäischen Parlament jetzt eine stärkere rechtspopulistische und rechtsextreme Fraktion und es gibt stärkere Konservative. Das ist erstmal was Normales. Übrigens, die Pro-Europäer haben mit diesen Konservativen immer noch eine riesige Mehrheit im Europäischen Parlament. Also nicht alles, was rechts vor den Grünen oder SPD ist es irgendwie schlimm, sondern es gibt stärkere Rechtsextreme, ja. Es gibt eine Verschiebung im Europäischen Parlament. Wir haben so 15 Jahre, 20 Jahre so eine informelle links-grüne, liberale Koalition bis tief hinein in die konservative Partei gehabt. Klimaschutz im Mittelpunkt, vieles andere. Und die hat eine Absage bekommen. Und deswegen werden wir jetzt im Europäischen Parlament und bei den europäischen Regierungen eine Verschiebung erleben der sozusagen politischen Inhalte. Weniger Green Deal, mehr Wettbewerbsfähigkeit und Vertiefung des Binnenmarktes. Das kann man gut oder schlecht finden. Es ist jedenfalls keine Katastrophe für Europa. Ich würde sogar sagen, es ist dringend nötig, das zu machen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das Europäische Parlament von lauter Rechtsextremen besetzt wird.
Also Sie sagen differenzierter auf die Sache schauen. Apropos alle in einen Topf werfen, SPD-Chef Lars Klingbeil hatte bei einer Elefantenrunde kurz nach der Europawahl diese Aussage gemacht.
Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf.
Wen meinen Sie denn damit?
Das wissen Sie, dass ich die AfD und Sie meine.
Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Ja. Okay.
Das ist Gerichtsfest.
Interessant.
Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört und gesehen haben?
Das natürlich Unsinn ist. Es gibt in der AfD Nazis. Das ist schlimm genug. Es gibt Rechtsextreme in Thüringen, Herr Höcke, den darf man ohne Sorge zu haben Nazi nennen. Ich glaube, er fühlt sich noch nicht mal beleidigt dadurch. Es ist auch eine Tatsachenbeschreibung, mehr nicht. Und es ist schlimm genug, dass es das gibt in Deutschland. Die AfD ist übrigens die einzige Partei, die sich unter den Rechtspopulisten in Europa nach rechts außen entwickelt hat. Viele andere rechtspopulistische Parteien versuchen eher so in die konservative Mitte zu kommen, ob aus taktischen Gründen oder weil sie es überzeugen, weiß ich nicht. Aber es ist eine Ausnahme, die deutsche AfD. Dass Frau Le Pen und der Front National, da ist das ein bisschen anders, ist aber immer noch das Gleiche, nicht mit der AfD in eine Fraktion will und sie vor allem nicht mit Vertretern der AfD zusammen auf ein Foto will, das zeigt, wie schlimm diese AfD ist. Also wenn sozusagen die äußerste Rechte Frankreichs mit denen nichts zu tun haben will, werden wir wissen warum. Trotzdem ist es natürlich Unsinn, die Partei in Bausch und Bogen als Nazis zu bezeichnen, insbesondere nicht deren Wählerinnen und Wähler.
Ja, das sind 590.000 ehemalige SPD-Wähler
gewesen. Viele von denen haben früher SPD gewählt, da werden sie auch keine Nazis gewesen sein. Also es muss wohl andere Gründe haben. Und was die SPD dringend machen müsste, ist sich die Frage stellen, wieso machen sie einen Wahlkampf, der die Überschrift hatte, gegen rechts, und das Ergebnis ist, die Rechtspopulisten sind so stark wie noch nie und die SPD ist noch so schwach wie noch nie. Würde mich nachdenklich machen. Wenn ich glauben würde, ich muss ständig den Sozialstaat erhöhen und mehr Geld dafür ausgeben, wenn das ein Maßstab dafür wäre, Wählerstimmen zu bekommen, müsste die SPD eine Zweidrittelmehrheit haben. Das scheint also irgendwas zu sein, was nicht... Und was ich meiner Partei empfehlen würde, ist, darüber ernsthaft nachzudenken. Eigentlich braucht die SPD ein neues Godesberg. Das war damals 1959 das Reformprogramm, wo sie sich vom klassischen Marxismus verabschiedet hat und regierungsfähig wurde. Und ich glaube, sie muss darüber nachdenken, warum sie den Touch zur Bevölkerung verloren hat. Weil eben die gesellschaftlichen Fragen andere sind, als sozusagen jeden Tag die Verteilungsfrage zu debattieren. Und ich meine, wenn man einen Hammer in der Hand hat, dann hält man alles für einen Nagel. Und die SPD hat, egal was passiert, will die Steuererhöhung und mehr Schulden machen. Und darüber würde ich einfach ernsthaft mal nachdenken, sonst wird es schwierig in den nächsten Jahren.
Generalsekretär Kevin Kühnert hat wohl darüber nachgedacht und seine Erklärung nach diesem Ergebnis war wie folgt.
Wir wissen, dass wir in 2,5 Jahren Ampelkoalition und Politik gerade für untere Einkommensgruppen gemacht haben. Das sind ja jetzt einfach Fakten, Mindestlohnerhöhung, Kinderzuschlag, Wohngeld und anderes mehr, die so sehr wie lange nicht diese Gruppe gestärkt haben. Trotzdem komme ich nicht dran vorbei, dass genau diese Menschen in Umfragen sagen, Ampelpolitik, das ist nichts für mich, ich fühle mich da nicht repräsentiert. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen, spielt da etwas rein, was ich mal fast Kontaktschande nennen würde, was uns begegnet, nämlich, dass unsere beiden Koalitionspartner von diesem Teil der Bevölkerung sehr stark abgelehnt werden und es auf uns auch abfärbt.
Ja, also wenig Selbstreflexion muss man wirklich sagen, oder?
Jetzt muss ich mal eins sagen. Wenn Sie jemanden einstellen, dann hat nicht nur der eine Verantwortung dafür, seinen Job gut zu machen, sondern Sie müssen sich auch überlegen, ob Sie den Job, den Sie da vergeben, an jemanden geben, der den auch ausführen kann. Das meine ich weder ironisch noch böse. In einer der schwierigsten Phasen der deutschen Politik und der europäischen Politik, jemand mit null politischer Erfahrung, der einen Parteitag rocken kann, na klar. Und der möglicherweise auch gedacht hat, einen Parteitag zu rocken, ist so ähnlich wie die Republik zu regieren. Eine solche Aufgabe zu geben, kann nur schiefgehen. Ich würde nicht Kevin Kühnert kritisieren, sondern die, die ihm diese Aufgabe gegeben haben. Das war einfach sozusagen auch eine Überforderung dessen, was der kann.
Der Ex-Außenminister moniert, dass die SPD vorbei regiert an den Dingen, die Menschen wirklich interessieren. Es wird gern debattiert über den Sozialstaat und auch über Wärmepumpen. Das schwierige, relevante Thema sei aber die Inflation, die Migration und die Kriminalität. Auch darüber hat er mit Chelsea gesprochen.
Warum meinen Sie, will die Partei diese Themen nicht? Also das Thema Migration, das Thema Kriminalität.
Weil sie unangenehm sind.
Da sagt der Bundeskanzler ein paar Brocken zu diesen Themen, aber eine Konsequenz daraus gab es bisher nicht wirklich.
Erstens sind sie ganz schwierig. In der Migration wird es keine Bilderbuchlösung geben. Ich finde erstmal angemessen, wenn wir überhaupt darüber reden. Das Problem ist doch, dass das Gefühl in der Bevölkerung wie bei vielen von uns zwei Seiten waren. Wir wollten Menschen helfen und dann haben wir nach und nach gemerkt, das überfordert uns. Und das mal auszusprechen und zu überlegen, was können wir eigentlich machen, um diese Migration zu begrenzen und Integration besser zu werden, haben wir uns nicht getraut zu sagen. Warum? Weil alle Angst hatten, dass man dann gleich sozusagen die Sprüche der AfD bedient. Das ist, glaube ich, eine der großen Ängste dabei. Dabei ist das vermutlich eine der größten Herausforderungen für Europa der nächsten Jahrzehnten. Afrika ist von uns eine Pfütze weit entfernt und die Pfütze nennen wir Mittelmeer. Und da sitzen.
Hinzu kommt, wenn man sich mit diesen Themen gar nicht beschäftigt, dann hat man eine Entwicklung wie das, was wir jetzt sehen. Und wir haben jetzt Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im September und diese Entwicklung wird sich da höchstwahrscheinlich nach den Umfragen auch fortsetzen.
Da, wo die wenigsten Ausländer sind, wird am meisten ausländerfeindlich gewählt. Das ist auch spannend. Aber ja, im Ruhrgebiet nicht beispielsweise. Hier sind viel mehr als da. Ich will nur sagen, der Grund dafür ist, dass es eine Repräsentationslücke, so nennt man das dann, gibt. Die demokratischen Parteien haben über das Problem nicht geredet. Auch die CDU nicht, auch die FDP nicht, auch die Grünen nicht. Es war aber ein Thema in der Bevölkerung. Und jetzt bricht sich das Bahn, indem die Leute, okay, wenn ihr nicht drüber reden wollt, dann wählen wir mal Leute, die darüber reden. Übrigens, wahrscheinlich viele glauben gar nicht, dass die AfD es besser kann. Sondern die wollen ihren Frust darüber zeigen, dass die demokratischen Parteien, die da oben, endlich mal gezeigt bekommen, dass es so nicht weitergeht. So, und jetzt kommt es sehr darauf an, dass die nächste Regierung das besser macht. Wenn nicht, rutschen wir in Richtung der Entwicklung in den USA.
Ganz klar ein Appell, über diese unangenehmen Themen zu sprechen und zumindest anzufangen, sie anzugehen, konsequent. Ganz herzlichen Dank, Sigmar Gabriel.
Race to the White House.
In der aktuellen Folge unseres Podcastes zum Rennen um die US-amerikanische Wahl, Race to the White House, mit Chelsea und dem ehemaligen Obama-Kampagnenmanager Julius Fandela dreht sich fast alles um das TV-Duell zwischen Trump und Biden, das nämlich heute Nacht stattfindet. Also wer dabei sein möchte, die Uhr stellen, ich glaube irgendwann zwischen 2 und 3 Uhr nachts unserer Zeit geht es los. Julius beschäftigt sich in diesem Podcast vorab schon mal mit den starren Regeln, die diesmal nämlich verabredet wurden. Zum Beispiel wird bei einer Frage des Moderators an Joe Biden das Mikrofon von Donald Trump stumm geschaltet, damit es nicht zu solchen Szenen wie vor 4 Jahren kommt.
I want to make
Mr.
sure.
Mr. President, can you let him finish, sir?
I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that
because
question?
Because the
you
question
put a
is,
lot of
the
new
question
Supreme
is,
Court justice, radical left.
Will you
who
shut
is
up,
your,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
Es hört sich ein bisschen an wie in der Kita, ne? Lass den anderen ausreden. Du möchtest auch nicht unterbrochen werden. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, was diese Debattenregeln dann eben auch auslösen. Ich stelle mir gerade vor, ne, auf der einen Seite steht Donald Trump, auf der anderen Seite steht Joe Biden und der beantwortet gerade eine Frage zur inneren Sicherheit. Und er erklärt, was der große Plan ist, ist bei Punkt 3. Und genau in diesem Moment kommt Donald Trump ohne ein Mikro, das läuft, und fängt die ganze Zeit an, ihn zu piesacken. Ne? Sagt, Joe, you could have done it, you didn't choose to close the border und so weiter und so weiter. Ne? Und Joe Biden hört das die ganze Zeit, aber wir, die
aber
wir zuschauen,
ja,
hören es eben nicht. Ne? Und er, wie man im Englischen sagt, gets under Joe's skin. Ne? Das heißt, was passiert? Ne? Joe Biden dreht sich vielleicht um, hört ihn nur so halb, reagiert drauf. Die Kamera ist aber komplett auf Joe Biden gerichtet. Und wir draußen fragen uns natürlich, die wir zuschauen, was ist gerade mit Joe Biden los? Ja. Warum ist er kurz eingefroren? Warum dreht er sich irgendwie zu Donald Trump um? Ne? Was ist der Cue, den wir nicht mitbekommen haben? Das könnte, glaube ich, auch dazu führen, dass bei uns eben große Fragezeichen entstehen, obwohl es natürlich eine Dynamik ist, die auf der Bühne ganz offensichtlich ist. Insofern, ich glaube, das wird ein ganz zentraler Aspekt sein, auf den Joe Biden in dieser Debattenvorbereitung vorbereitet werden muss, denn das kann entgleisen.
Die aktuelle Folge von Race to the White House mit jede Menge Insights und auch wunderbaren Anekdoten vergangener TV-Duelle finden Sie über den Link in den Shownotes. Und eins wollte ich schon mal anmerken, die Podcast-Redaktion wird sich die kommende Nacht um die Ohren schlagen, um Ihnen die besten Zitate, die besten Quotes und dann auch eine Analyse dieses Duells zu liefern. Wir stehen für Sie auf und tun das gerne zusammen mit allen Bäckern.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird über die Hauptversammlung des Börsenstars Nvidia gesprochen. Das ist ja klar, eine Schwede in New York bewertet das Ganze für uns heute Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabor. Ja, die Nvidia-Führung hat gestern natürlich bei ihrem Aktionärstreffen über die Kursachterbahnfahrt der letzten Tage gesprochen. Letzte Woche war Nvidia kurzzeitig das wertvollste Unternehmen an der Börse geworden. Danach gab es über drei Tage lang aber einen massiven Abverkauf von insgesamt rund 13%. Die letzten beiden Tage griffen die Schnäppchenjäger aber wieder zu. CEO Jensen Huang sagte, der Erfolg sei ein Resultat aus einer Wette vor mehr als 10 Jahren, als Nvidia erstmals in KI-Entwicklungen investierte. Huang sprach aber auch davon, dass die Konkurrenz inzwischen auch so langsam aufhole und immer stärker werde. Nvidias Fokus gehe immer mehr in Richtung Datenzentren und weiter weg vom ehemaligen Schwerpunkt im Gaming-Bereich. Außerdem gibt es zahlreiche Partnerschaften mit allen möglichen Computer- und Cloud-Anbietern. Die Chips von Nvidia seien im Vergleich zur Konkurrenz, was Preis-Leistung betrifft, die besten, heißt es. Die Anleger waren insgesamt zufrieden mit den Aussagen. Gestern schloss die Aktie mit einem leichten Plus von 0,25%.
Wir behalten Nvidia auf jeden Fall weiter im Auge, Anne, versprochen. Und dann gib uns Neuigkeiten von VW, denn die Wolfsburger investieren in den USA. Aber worum genau geht's da?
Ja, und zwar will Volkswagen bis zu 5 Milliarden Dollar in das amerikanische E-Auto-Startup Rivian investieren. Die erste Milliarde soll recht zeitnah investiert werden, der Rest bis 2026. VW erhofft sich dadurch eine Zusammenarbeit im Bereich E-Auto-Architektur und Softwaretechnologie. Das ist echt aber eine Riesenchance, vor allem für Rivian. Das Startup stand zuletzt deutlich unter Druck, weil es doch sehr viel Geld verbrennt. Die Aktie ist seit Anfang des Jahres mit knapp 50% im Minus. Der Deal könnte Rivian jetzt aber helfen, profitabel zu werden. VW ist damit jetzt auch einer der größten Investoren in Rivian. Zuvor hatten auch schon Ford und Amazon investiert. Von VW heißt es aber, der Deal mit Rivian ändert nichts an dem Plan, eine eigene 2 Milliarden Dollar Fabrik in South Carolina zu bauen. Die Anleger von Rivian waren aber ganz aus dem Häuschen von der News und schicken die Aktie zwischenzeitlich um bis zu 50% nach oben. Zum Schluss stand da noch ein Plus von 23,2%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Wiener Würstelstände nicht schon längst zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt wurden. Schließlich haben es die Wiener Kaffeehauskultur und der Wiener Walzer ja auch schon geschafft. Und deshalb fordert jetzt eine Gruppe von Betreibern der Wiener Würstelstände, Zitat, dass die Wiener Würstelstandkultur endlich als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden soll. Der österreichische Schauspieler Gerald Pitschowetz wäre wahrscheinlich der Erste, der diesen Antrag genehmigen würde, wenn er denn könnte. Er ist nämlich bekennender Würstelbuden-Stammgast.
Der Klassiker ist natürlich die gebratene Käsekräne, da geht nichts drüber. Aber ich habe auch gerne eine Brotene Hasse, das ist ja auch ganz gern. Da kommt es auf die Wurst an. Die Globasser, das muss halt vom Geschmack her passen. Und da hat jedes Würstelstandl oft eine andere. Ich meine, für eine gute Wurst setze ich mich ins Auto und fahre durch ganz Wien.
Die Würstelbudenbetreiber sehen ihre kulinarischen Oasen bedrängt durch die neuen Pizza und Döner und asiatischen Imbissbuden.
Wenn du da rundherum schaust, überall nur Kebab und ich bin der einzige Würstelstand. Deshalb bin ich der Robin Hood von Römerplatz. Ne?
Dabei sind die Würstelstände viel mehr als nur Orte des schnellen Hungers. Sie sind soziale Treffpunkte, sie sind ein Stück Wiener Seele, Kult eben, zumindest mal für manche und das schon seit den 60er Jahren. Da gab es im österreichischen Fernsehen sogar eine Miniserie rund um einen Würstelstand.
Heiße am Samstag
hieß dieser wertvolle Streifen.
Aber gehen Sie, der hätte gerade so gut ein paar Frankfurter verlangen können.
Der? Nie im Leben.
Wieso nicht?
Schatz, dazu hat der nicht die innere Reife. Nicht? Das ist eine andere Generation, der ist gar nicht befähigt. Ein Würstel zu genießen, in Senf eintunken, obessen, wieder eintunken, wieder obessen. Dazu gehören Jahre, die hat er nicht.
Wien ohne Würstelstände, das geht doch gar nicht. Das wäre ja wie Tokio ohne Sushi oder Husum ohne Fischbrötchen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass selbst Superstars wie Jennifer Lopez Economy fliegen. Die Sängerin wurde nämlich am Sonntag auf einem Linienflug von Neapel nach Paris auf einem Economy-Sitz gesichtet. Ja, wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Die mittlerweile 54-jährige Diva hat eine beachtliche Karriere hinter sich und hat deswegen auch ganz schön was zu bieten auf dem Konto. Geschätztes Vermögen $400 Millionen. Da könnte man doch meinen, dass ein Flug im Privatjet oder, naja, zumindest mal in der First Class drin wäre. Aber anscheinend ist Jennifer Lopez eine ganz sparsame. Sie behauptet ja auch selbst, ihre bescheidenen Wurzeln nie vergessen zu haben. Das singt sie auch in ihrem Song Jenny from the Block von 2002. Und siehe da, sie bleibt ihrer Linie treu, die Sparsame. Mal abgesehen vielleicht von ihrem Immobilienportfolio im Wert von geschätzt $125 Millionen. Aber da wird sie ja nicht in all diesen Immobilien gleichzeitig wohnen. In Sachen Reisen hat sie keine so hohen Ansprüche und auf die Liebe, da schwört sie auch. Und zwar aus einem sehr wichtigen Grund, die wahre Liebe, ja, die kostet nichts, wie Jennifer Lopez es ja auch schon gesungen hat. Liebe kostet nichts, love don't cost a thing. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten, vielleicht aber auch einen sparsamen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Thought you'd understand, baby, credit cards aren't romance. Though you're trying to buy what's already yours, what I need from you is not available in stores. Seen inside of you that I really feel, doing way too much, never keep it real. If it doesn't